Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Der Kunstrasenplatz, aufgewölbt wie ein Teppich. Das Vereinsheim voller Schlamm, die Tennisplätze zerstört. Beim TSV Miedelsbach in Baden-Württemberg hat das Hochwasser verheerende Schäden hinterlassen. Und es ist längst nicht der einzige Sportverein, der von den Fluten betroffen ist. Wie groß die Schäden insgesamt sind, können weder der bayerische noch der baden-württembergische Sportverband bereits beziffern. Es werden aber viele Millionen sein. Ein weiteres Beispiel, wie die Klimakrise den Sport trifft, was Sportvereine tun können, um sich dagegen zu schützen. Darum ging es gestern bei einer Veranstaltung des Projekts Klimafit in Stuttgart. Dort habe ich auch mit der Geografin Sabine Hafner gesprochen. Sie berät unter anderem Kommunen dabei, wie die sich auf Klimarisiken vorbereiten können. Und zunächst habe ich sie gefragt, ob solche Fluten die neue Realität sind, auf die sich Sportvereine einstellen müssen.
Ja, das ist die Realität. Da müssen sich nicht nur die Sportvereine drauf einstellen, sondern unsere gesamte Gesellschaft. Ja, Jahrhunderthochwasser werden immer öfter der Fall sein und wir werden aber jetzt auch ein Jahrhundert der Hochwasser haben. Also das ist die neue gesellschaftliche Realität. Da müssen wir uns alle anpassen, aber auch immer noch etwas tun, damit wir diese Jahrhunderthochwasser so weit wie möglich, so gering wie möglich zu halten, ja.
Ist diese Realität aus Ihren Erfahrungen bei Sportvereinen, Sportverbänden und auch bei Planern, Planerinnen auf kommunaler Ebene, wenn es um Sportstätten angeht zum Beispiel, angekommen?
Nein, noch überhaupt nicht. Also das ist in vielen Fällen, da ist die Adaption noch überhaupt nicht da. Was es an Möglichkeiten gibt, nämlich auf der einen Seite technische, bauliche Veränderungen zu machen, aber auch organisatorische Veränderungen zu machen, das ist noch nicht angekommen. Und auf der anderen Seite von planerischer Seite, auch von kommunalplanerischer Seite, da sind auch noch nicht mal die Wege dargestellt, sozusagen sowas auch ein Stück weit zu vermeiden. Nein, das ist noch nicht in die Köpfe der Verantwortlichen eingegangen.
Wie kann sich das ändern?
Ja, das kann sich auf der einen Seite ändern, indem man solche Katastrophen hat. Das ist der schlechteste Weg, nämlich das ist so eine Anpassung durch die Katastrophe. Ansonsten sollte man da eigentlich strategisch daran gehen. Also sich genau zu überlegen, was wird auf mich, auf den Verein zukommen? Was für Anpassungsmaßnahmen sind notwendig? Ja, gerade Hochwasser ist immer schwierig für den Verein zu handeln. Man weiß nicht ganz genau, wo es kommt. Das ist schwer zu prognostizieren, aber trotzdem eine Vorsorge. Sorge zu haben, so banal das auch klingt, jetzt einfach mal den Sand da zu haben und die Säcke da zu haben und die Vereinsmitglieder, die diese Säcke dann auch füllen können, damit man so wenigstens das grob mal das Vereinshaus, die Sportstätte ein bisschen abschützen kann. Oder aber auch zu wissen, wo ist der nächste Gullideckel, welchen kann ich dann öffnen, damit die Wassermassen schneller abfließen. Das ist so die eine Seite. Man kann viel besser natürlich drauf reagieren auf Hitzeereignisse. Da wissen wir, dass die auch zukünftig kommen werden. Da gilt es dann jetzt auch eben auch klimatisch dann darin zu reagieren und zu sagen, okay, wir brauchen halt jetzt einfach auch Klimaanlagen in unseren Trainingsstätten. Das ist natürlich auch wieder mit sehr viel Energieaufwand verbunden. Wir brauchen dementsprechend aber auch nochmal andere Organisationen, Organisationsstrukturen in diesem Sinne auch, wann findet das Training statt, eben nicht nur in der Mittagspause oder in der Mittagshitze, sondern dann eher in den Abendstunden. Wann findet der Wettkampf statt, nicht in den Sommer Monaten, sondern dann eben gegebenenfalls dann auch im Herbst. Und man braucht dann vor allen Dingen auch Menschen, die geschult sind, mit den Auswirkungen des Klimawandels umzugehen, nämlich dann auch im Ernstfall drauf eingehen zu können, eingreifen zu können, was mache ich, wenn eine Sportlerin oder ein Sportler einen Hitzeschlag hat. Also das sind alles die Themen, die jetzt bespielt werden müssen. Und da sind die Vereine, die ja in der Regel wirklich ehrenamtlich getragen sind, die sind dann auch massiv überfordert, ne? Weil
das heißt,
neues Thema auf die Vereine dann einfach zu.
Das heißt, da sind dann wahrscheinlich auch einfach Verbände in der Pflicht, weil das ja dann teilweise, also wenn es um den Gullideckel geht, ist das sicherlich nicht die Verbandssache, aber wenn es um zum Beispiel Anstoßzeiten gibt, dann sind sicherlich ja auch die Verbände in der Pflicht.
Richtig, genau. Und die sind dann halt die Dachverbände, die sind dann in der Pflicht und sollten dann eben auch diese Themenstellungen runtertriggern in die einzelnen Vereine. Und ganz wichtig ist in meinen Augen auch immer wieder, finanzielle Anreize zu geben. Das ist dann Ländersache, das ist Kommunalsache, weil da kann man dann das eine mit den anderen dann verbinden. Zum Beispiel, wenn ich einen finanziellen Anreiz gebe für eine PV-Anlage oder für Energieeinsparungsmaßnahmen, dann ist das sofort im Bereich des Vereinswirtes angenommen und man hat die finanzielle Einsparung auf der einen Seite durch eine energetische Sanierung und man hat dann eben auf der anderen Seite aber auch nochmal den Effekt für die Umwelt, wenn ich eine PV-Anlage aufs Dach montiert habe und dann noch im besten Falle, wenn die Einspeisevergütung in die Finanzkasse des Vereines dann eben läuft.
Jetzt ist es in Süddeutschland so, genauso wie wir das auch im Ahrtal erlebt haben, dass jetzt natürlich für Sportvereine erstmal auch der Wiederaufbau ansteht. Was ist bei dem Wiederaufbau zu beachten aus Ihrer Sicht, wenn wir über Klimaresilienz sprechen?
Also ganz banal, vorher mal eine Risikoanalyse zu machen. In welchem Bereich werde ich meinen Verein wieder aufbauen? Wo sind die Sportstätten angesiedelt? Wo ist der Vereinshaus angesiedelt? Ist es in einem Risikogebiet? Also ist es da potenziell, dass ein Ahrtal 2 etc. entsteht? Ist das dann auch wieder möglich? Und wir haben ja meistens so die Situation, gerade in ländlichen Räumen, dass die Vereine und ihre Sportstätten ziemlich im Außenbereich sein, in landschaftlich idyllischen Gebieten, ist auf der einen Seite schön, aber wenn so ein Gewässer der dritten Ordnung dann ganz schnell über die Ufer tritt.
Also so ein kleiner Fluss.
So ein ganz kleiner Fluss, genau so wie wir es jetzt ja auch im Hochwasser dann auch hatten, ne, dann ist der Verein dann ganz schnell davon betroffen. Und da heißt es dann eben auch, Abstand zu nehmen, den Verein am alten Standort wieder aufzubauen. Und das sind dann aber auch die oberen Behörden, die Regulierung ist da auch gefordert, um ganz klar zu sagen, nein, das ist ein Überflutungsgebiet, ein potenzielles Überflutungsgebiet, deswegen dann dorthin den Verein nicht mehr zu bauen und dann gemeinsam mit dem Verein auf eine alternative Standortsuche zu gehen, ja.
Was aber natürlich, gerade wenn wir über Vereine sprechen, über Identitäten, ein ganz schwieriges Thema ist.
Ja. Das ist es oft auf alle Fälle, ne? Also insbesondere wenn Vereinsmitglieder, die seit 20, 30 Jahren an diesem Standort mit viel Engagement gearbeitet haben, viele Feste dort gefeiert haben und den dann plötzlich aufzugeben, das ist schwierig. Aber wir leben halt heute in einer außergewöhnlichen Situation und da sage ich lieber, den Vereinsstandort aufzugeben, als dann irgendwann einen Todesfall zu beklagen.